Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Mit Lennart Pyritz herzlich willkommen. Und wir rücken heute die Vogelgrippe ins Zentrum. Die sorgt seit Wochen für Schlagzeilen, denn es kam auch für die Fachwelt unerwartet, dass sich Kühe in den USA mit dem Vogelgrippevirus H5N1 infiziert haben. Mehr als 100 Milchviehbetriebe in 12 Bundesstaaten sind mittlerweile betroffen. Die erste Kuh könnte sich über Ausscheidungen infizierter Vögel angesteckt haben, die folgenden offenbar über das Melkgeschirr, denn die Viren vermehren sich besonders gut im Euter der Tiere. Die Sorge, das Virus könnte sich in den Kühen an Säugetiere anpassen und dann über Zwischenschritte auch an den Menschen. In Europa sind bislang keine Infektionen bei Kühen bekannt. Trotzdem bemühen sich auch hier Fachleute, die Hintergründe so schnell wie möglich zu verstehen. Experimente dazu laufen zum Beispiel in den Hochsicherheitslaboren des Friedrich-Löffler-Instituts auf der Ostseeinsel Riems. Volkert Wildermuth war für uns dort.
Rechts ein Wäldchen und ein paar Häuser, links der Bodden der Ostsee. Dann geht es über einen Damm, bis ein Metallzaun den Weg versperrt.
Guten Morgen, willkommen auf der Insel Riems am Friedrich-Löffler-Institut. Es ist so, dass die ganze Insel ein gesperrter Standort ist, ein Tierseuchensperrbezirk.
Elke Reinking, Pressesprecherin des FLI, gibt mir einen Transponder. Ohne den kommt man nicht durchs Drehkreuz. Dahinter wirkt es idyllisch. Backsteingebäude aus den 1920ern, DDR-Architektur, dazwischen Tierskulpturen. Wir sind unterwegs in der Gasse zwischen zwei langgestreckten Neubauten. Rechts liegen die Labore, links die Forschungsstelle. Hier kommt man als Journalist auch mit Transponder nicht weiter.
So, wir kommen jetzt hier zu unserer höchsten Biosicherheitsstufe. Das ist die Biosicherheitsstufe 4 Zoonosen. Bekanntester Vertreter dieser Virenklasse wäre Ebola.
Durch ein großes Fenster kann man in einen Gang sehen, in dessen Wand ein zweites Fenster den Blick in das Hochsicherheitslabor freigibt. Quasi ein Gebäude im Gebäude, abgetrennt durch Schleusen. Im Labor herrscht Unterdruck. Abfälle, Abwässer und auch die Reste der Versuchstiere werden gründlich sterilisiert, damit kein Erreger hinauskommt. Die vier Forscherinnen drin müssen aber mit den Viren arbeiten. Sie tragen mehrere Lagen Handschuhe und einen gelben Plastikanzug mit großer Klarsichthaube. An jeder Arbeitsstation können sie sich an einen blauen Luftschlauch anschließen, der von der Decke hängt.
Die zweite, das ist die Sandra. Wir haben hier ein Funkgerät mit, das schalte ich jetzt mal ein.
Über Funk steht Laborleiterin Sandra Diederich in ständigem Kontakt mit einem Kollegen außerhalb, falls doch etwas passiert.
Sandra, hörst du uns?
Der Daumen geht hoch.
Aufgezeichnet.
Hallo Frau Diederich, wie lange haben Sie denn heute Morgen gebraucht, um da reinzukommen?
Wir haben uns einmal umgezogen, mit dieser Unterkleidung, den Anzug angezogen. Ja, so etwa 20 Minuten, würde ich sagen, von Labor bis hier drin. Ich habe aber auch ein schnelles Team.
Gut geschützt forschen Sie am Nipah-Virus. Die Weltgesundheitsorganisation führt es auf der Liste der Erreger mit Pandemiepotenzial. Deshalb ist einerseits der Sicherheitsaufwand im S4-Labor so groß und sind andererseits die Experimente so wichtig.
Wir arbeiten an einem EU-Projekt, wo es darum geht, einen Impfstoff gegen das Nipah-Virus herzustellen. Und das ist dann geplant in Hamburg und Dresden. Da werden die Vorversuche laufen. Wenn das funktioniert, würde man das weitertragen in klinische Phasen.
Gegenüber liegen die Ställe der Sicherheitsstufe 3 für Erreger, für die es schon Impfstoffe und Medikamente gibt. Dazu gehört auch die Vogelgrippe H5N1. In den USA breitet die sich gerade unter Milchkühen aus. Für die Versuche mit dem Virus wurde auf Riems extra eine Melkanlage in den Sicherheitsstall eingebaut. Auch hier gilt, Journalisten müssen draußen bleiben. Martin Beer, Leiter des Instituts für Virusdiagnostik am FLI, öffnet aber die Türe.
Man betritt über eine Edelstahltür zunächst die Umkleide vor der sogenannten Sicherheitsschleuse. Und wenn man in den Sicherheitsbereich geht, muss man sich komplett entkleiden und geht dann auf die andere Seite. Dann wird der Unterdruck...
Aber nackt,
komplett nackt.
Innen gibt es spezielle Laborbekleidung und eine durchsichtige Haube, in die ständig gefilterte und damit virenfreie Luft geblasen wird. Im S3-Stall hat das Team um Martin Beer die amerikanischen H5N1-Viren in Milchkühen untersucht.
Das sind Versuche, die in dieser Sicherheitsstufe in der Form weltweit maximal von einer Handvoll von Einrichtungen gemacht werden können.
In Riems wurden 6 Rinder direkt im Euter mit verschiedenen H5N1-Varianten infiziert.
Dort startet sehr, sehr schnell, unverzüglich, innerhalb von Stunden die Vermehrung. Man findet am nächsten Tag schon in der Milch, die die Tiere dann geben, schon Virus. Die Milchkonsistenz ändert sich. Die wird joghurtartig, gelblich und statt 10 Liter kommen dort nur noch 200 Milliliter. Das ist ein sehr drastischer Effekt für die Tiere.
Und zwar sowohl bei dem amerikanischen wie auch bei einem europäischen Stamm von H5N1. Der Ausbruch in den USA geht also wohl nicht auf eine genetische Anpassung zurück, sondern eher auf eine Verknüpfung unglücklicher Umstände. Vielleicht hat ein Mitarbeiter vor dem Melken einen toten infizierten Wildvogel beiseite geräumt. Den Ausbruch in den USA betrachtet Martin Beer mit Sorge.
Da das H5-Virus jetzt neu ist für die Rinder, bedeutet es aber auch, wir beobachten im Moment quasi, wie ein Virus sich unter Umständen an eine komplett neue Tierspezies anpasst. Und das ist immer etwas, was man eigentlich verhindern muss.
Auf Riems wird weiter an H5N1 geforscht. Von den Rindern wurden hunderte Proben genommen, die in den nächsten Wochen genau untersucht werden. Durch die Stahlschleuse geht es wieder hinaus. Gerade blüht der Schmetterlingsflieder, überall sind Vögel zu hören. Ob H5N1 in Europa auch außerhalb der stark gesicherten Versuchsanstalt hinter mir Kühe infizieren wird, bleibt abzuwarten.
Wie infizieren sich Kühe mit Vogelgrippeviren? Volkert Wildermuth mit einer Reportage von der Insel Riems, wo dazu Untersuchungen laufen. In den USA haben sich nicht nur Kühe mit H5N1 infiziert, es gibt inzwischen auch 4 nachgewiesene Infektionen bei Menschen, die sich auf Milchviehbetrieben angesteckt haben. Aber es gibt auch, das wurde gerade in der Reportage kurz erwähnt, bereits Impfstoffe und Medikamente gegen die Vogelgrippe. Wie gut wirken die gegen die aktuelle H5N1-Variante und welche Maßnahmen sollten jetzt ganz konkret ergriffen werden, um das Virus einzudämmen in den USA und weltweit? Darüber habe ich vor der Sendung mit Florian Krammer gesprochen. Er ist Impfstoffforscher an der Icahn School of Medicine at Mount Sinai in New York und Professor für Infektionsmedizin an der Medizinischen Uni in Wien. Herr Krammer, der Virologe Christian Drosten hat gerade in einem Interview gesagt, so etwas hat es vorher noch nicht gegeben, solch extrem großen Ausbrüche bei Kühen. Alle Fachleute sind besorgt. Wie besorgt sind Sie?
Ich bin natürlich auch besorgt, aber wir stehen nicht direkt vor einer Pandemie. Wir sind da einige Schritte davon entfernt. Und ich glaube, wenn die Situation in den Milchkühen unter Kontrolle kommt, ist das Risiko wieder um einiges geringer, dass da wirklich was passiert in der Zukunft.
Sie haben jetzt schon kurz die Situation in den USA angesprochen, wo sich Milchkühe und mittlerweile auch 4 Menschen eben mit H5N1 infiziert haben. Sie leben und arbeiten in den USA. Wie reagieren denn dort Wissenschaft und Politik auf die Virusausbreitung?
Die Wissenschaft hat recht schnell reagiert. Also das ist im März bekannt worden. Da gab es den ersten Fall. Man hat dann auch schnell herausgefunden, dass es anscheinend nur einmal zu einer Übertragung von Vögeln auf Kühen gekommen ist und dass sich das Virus seitdem in Kühen verbreitet. Zwar durch Austausch von Kühen von unterschiedlichen Farmen, das sind ja riesige Farmen. Ich glaube, es wird schon viel gemacht, aber ich glaube, das Problem ist, dass es da viele Behörden gibt, die überlappende Befugnisse haben. Und das macht es eigentlich recht schwer, da wirklich effektiv was dagegen zu machen.
Wenn Sie jetzt den Idealfall annehmen, welche Maßnahmen sollten denn zur jetzigen Lage in den USA ergriffen werden?
Alle Milchfarmen durchtesten. Alle, die positiv sind, unter Quarantäne stellen und so lange unter Quarantäne lassen, bis das Virus dort nicht mehr zirkuliert. Und damit könnte man das Virus aus der Milchwirtschaft wieder rauskriegen. Und ich glaube, das muss nach wie vor das Ziel sein. Da könnte auch ein Impfstoff helfen für die Kühe, das könnte das verbessern. Aber ich glaube, das kann man einfach mit Quarantäne und Durchtesten in dem Fall noch lösen.
In Finnland sollen Menschen mit erhöhtem Infektionsrisiko, weil sie zum Beispiel auf einer Nerz- oder Geflügelfarm arbeiten, vorbeugend Impfungen gegen die Vogelgrippe angeboten werden. Ist das in Ihren Augen ein sinnvoller Schritt?
Ja, das finde ich sehr sinnvoll, weil natürlich einerseits man diese Menschen schützen will vor Infektionen, andererseits schützt man aber dadurch auch davor, dass sich das Virus dann im Menschen ausbreitet. Also es gab ja in Finnland H5-Ausbrüche auf Pelztierfarmen und da ist auch zur Übertragung von einem Pelztier, das waren Füchse in dem Fall, von einem Fuchs zum anderen gekommen. Und da kann es zu Adaptionen bzw. Mutationen des Virus kommen, das ist eben für das Virus leichter macht, Menschen zu infizieren. Und wenn aber die Menschen, die dann in Kontakt kommen mit diesen Tieren, geimpft sind, ist das Risiko viel geringer, dass da wirklich was passiert. Also ich glaube, das macht grundsätzlich überall dort Sinn, wo es eine Pelztierindustrie gibt. und wo H5N1 momentan zirkuliert. Und ich glaube, meiner Meinung nach wird es auch für Arbeiter auf Milchkuhfarmen in den USA viel Sinn machen. Ich sehe aber nicht, dass das in nächster Zeit passieren wird, leider.
Jetzt sind wir beim Thema Impfung für Menschen. Es wurden ja bereits mehrere Vogelgrippe-Impfstoffe entwickelt. Zwei hat die Europäische Arzneimittelagentur erst kürzlich zur Zulassung empfohlen. Wie gut wirken denn die verfügbaren Vogelgrippe-Impfstoffe gegen die zirkulierende H5N1-Variante?
Die Variante, die momentan unterwegs ist, hat ein Hämagglutinin, also das ist eins der zwei Spike-Proteine, das mit GAD2.3.4.4b klassifiziert wurde. Das sind einfach Varianten, die relativ komplizierte Namen. Und der Impfstoff, der in Finnland verwendet werden soll, der passt genau auf diese Variante. Und das macht Sinn, den einzusetzen. Also das muss wirklich die gleiche Variante sein. Ältere Impfstoffe, die verfügbar sind, die auf Stämmen von 2004, von Vietnam, Indonesien, von 2005 basieren, sind wahrscheinlich wenig hilfreich und werden auch wenig Effizienz haben, Infektionen zu verhindern oder schwere Infektionen zu verhindern. Also der Impfstoff muss schon dazu passen.
Unter diesen Impfstoffen sind ja auch sogenannte Blaupausenimpfstoffe oder Modellimpfstoffe, die dann sehr schnell auf die jeweils zirkulierende Variante angepasst werden könnten.
Genau, also die Impfstoffe, über die wir da jetzt reden, die sind sehr ähnlich den Impfstoffen, die wir für die saisonelle Influenza verwenden. Und in dem Fall wäre es dann nur ein Stamm, der drinnen ist, statt drei oder vier. Aber es ist die gleiche Methode und da müsste man einfach nur den Stamm austauschen. Das kann man sehr schnell machen und das Herstellungsverfahren ist komplett das gleiche. Das sind Impfstoffe, die auf inaktivierten Viren basieren. Die Basistechnologie dafür ist in den 1940ern erfunden worden. Also die sind sehr lange erprobt. Da hat man viele Sicherheitsdaten und man weiß, dass die funktionieren würden.
Wird aber auch an Impfstoffen mit einer anderen Technologie dahinter gearbeitet. Offenbar arbeiten ja schon mehrere Unternehmen an mRNA-Impfstoffen gegen H5-Grippeviren. Wie weit sind da die Studien inzwischen fortgeschritten?
Die Studien sind am Laufen. Zu H5 gibt es da wenig Daten. Man muss aber wissen, es gab humane Impfstoffstudien von Moderna mit H7 und H10. Das sind andere Vogelgrippestämme. Und die waren eigentlich recht enttäuschend. Das ist vor der Pandemie rausgekommen. Da gab es zwar neutralisierende Antikörper nach zwei Dosen Impfstoff. Das war aber sehr transient und die Titer waren nicht sehr hoch. Also ich bin gespannt, was da jetzt mit den H5-mRNA-Impfstoffen rauskommt. Kann sein, dass die gut funktionieren. Kann aber sein, dass die vielleicht gar nicht so doll sind, verglichen mit den anderen Impfstoffen, die wir für H5N1 schon haben.
Lässt sich abschätzen, wie lange es dauern würde, um im Fall einer Pandemie ausreichende Impfstoffmengen an H5N1 anzupassen bzw. dann auch zu produzieren?
Das Problem ist es ausreichend. Ja? Also man kann diese Impfstoffe sehr schnell herstellen, indem man eben die saisonelle Influenza-Virus-Impfstoffproduktion schnell umstellt. Ich glaube, da könnte man innerhalb von 3 Monaten Impfstoff haben. Beziehungsweise es gibt ja schon H5-Impfstoff in kleineren Mengen. Die Frage ist, wie lange es dauert, bis man wirklich ausreichend Impfstoff für globale Versorgung zur Verfügung hätte. Und das kann dauern. Der Vorteil hier ist aber auch, dass viele Low- and Middle-Income-Countries wie etwa Thailand, Brasilien, Vietnam und so weiter und so fort auch Produktionsstätten für solche Impfstoffe haben. Das heißt, die können zumindest regional auch produzieren. Die sind jetzt nicht von Europa und Nordamerika abhängig und ich glaube, das ist ganz gut. Und ich glaube, was man auch im Auge behalten muss, wir haben antivirale Medikamente gegen Influenza A und Influenza B und die sollten gegen H5N1 auch funktionieren. Da gibt es schon viel. Ich glaube, wir sind besser aufgestellt als bei SARS-Coronavirus 2.
Frage zum Schluss. Was sollte die Weltgemeinschaft denn zum jetzigen Zeitpunkt konkret tun, um sich zumindest auf das Risiko einer Pandemie vorzubereiten, auch wenn die nicht eintreten sollte oder erst in einigen Jahren eintreten könnte?
Ich glaube, was jedes Land machen sollte und was zum Beispiel auch die EU als Region wirklich vorantreiben muss, ist Pandemiepläne zu erstellen. Und zwar nicht einen, sondern wirklich unterschiedliche, die auf Szenarien eingehen, wo ein Virus vielleicht sehr infektiös ist, aber wenig schwere Erkrankungen hervorruft. Einen anderen Plan, wo man ein Virus hat, das viele schwere Erkrankungen hervorruft und so weiter und so fort. Also es braucht gute Pläne. Und ich glaube, was jetzt H5N1 betrifft, das wäre halt wichtig, dass man genügend Impfstoff einlagert für den Fall der Fälle, dass man antivirale Medikamente einlagert für den Fall der Fälle. Und ich glaube, für die USA wäre es sehr wichtig, dass man dieses Virus wirklich aus der Milchkuhwirtschaft wieder rausbringt und man das wirklich eliminiert. Ich glaube, das würde sehr viel Risiko reduzieren.
Was tun, damit sich H5N1 nicht weiter unterkühlen und Menschen ausbreitet? Darüber habe ich mit dem Impfstoffforscher Florian Krammer gesprochen. Den Arbeitsplatz eines Binnenschifffahrtskapitäns könnte man sich stark vereinfacht so vorstellen. Oben am Steuerstand eines Schiffs stehen, den Blick auf den Fluss vor sich gerichtet, der Motor vibriert und außen pfeift der Wind vorbei. In Zukunft könnte das aber vielleicht auch ganz anders aussehen. Zwei Reedereien testen auf dem Rhein, wie Schiffsführen zumindest teilweise ein Bürojob werden könnte und lassen ihre Schiffe aus einem Kontrollzentrum in einem Duisburger Wohnviertel fernsteuern. Mailin Mattis berichtet.
2 Wochen auf dem Schiff, 2 Wochen zu Hause an Land. Das ist der typische Arbeitsrhythmus eines Binnenschiffkapitäns. Aber immer weniger Menschen wollen diesen Job machen.
Also dieser akute Personalmangel, den merken wir jetzt schon relativ stark. Aber wir wissen, dass er sich noch extrem viel weiterentwickeln wird. Deswegen in den nächsten 5 bis 10 Jahren werden circa 1/3 der Beschäftigten in der Binnenschifffahrt, der nautischen Mitarbeiter, in Rente gehen.
Das sagt Maria Schippers, Leiterin Geschäftsentwicklung und neue Märkte bei der Reederei HGK Shipping. Ihre Lösung? Ferngesteuerte Schiffe. An ihrem Arbeitsplatz im Kontrollzentrum in Duisburg sitzen die Schiffsführer auf ergonomischen Stühlen vor dutzenden Bildschirmen. Ein Blick aus dem Fenster zeigt eine Reihe Wohnhäuser. Mit Joysticks steuert jeder ein Schiff.
Da gibt es verschiedene Sensoren an Bord. Wir haben zig verschiedene Kameras, 15 bis 20 Stück, können dann alle Winkel reingucken, in den Motorraum reingucken, reinhören, Mikrofone an Bord. Wir haben LIDAR-Sensoren an Bord, die den Abstand messen zu den Seiten, nach vorne und nach hinten. Und auch Kameras mit einer Night Vision, die auch im Nachtbetrieb möglich sind.
Marc Holstein ist der Vertreter von CIFA in Deutschland. Sicherheitsbedenken hat er bei der Fernsteuerung nicht. Auch weil der Betreiber von Kontrollzentren schon seit Jahren ähnliche Projekte in Belgien betreut.
Wenn es da oben in der Mitte auf dem Bildschirm guckt, das ist eine Kamera am Bug des Schiffes. Die Sicht hat der Kapitän an Bord nicht. Heißt, wir sehen genau, was vor dem Schiff ist.
Das Projekt, an dem auch die Reederei Daimann beteiligt ist, befindet sich seit Februar in einer Testphase. Im Moment sind noch genauso viele Besatzungsmitglieder an Bord wie vorgeschrieben. Aber in Zukunft soll einer der beiden Schiffsführer an Bord durch einen an Land ersetzt werden. Der kann dann ein weiteres Schiff übernehmen, während seins im Hafen auf die B- oder Entladung wartet. Das sind immerhin etwa 60% der Zeit. Auch im Kontrollzentrum arbeiten klassisch ausgebildete Kapitäne. Wie schnell sie das Fernsteuern lernen können, hat Rupert Henn vom Entwicklungszentrum für Schiffstechnik und Transportsysteme in einer Studie getestet.
Ich spüre das Vibrieren des Motors nicht, es ist ein anderes Fahren. Trotzdem konnten eigentlich alle Schiffsführer sich sehr gut darauf einstellen. Und die Einlernzeit war sehr erfreulicherweise extrem kurz. Das heißt, man brauchte vielleicht 1 Stunde, vielleicht 2 Stunden, damit vertraut zu werden. Und dann konnten die schon ganz normal fahren, so als wäre es ihr Schiff gewesen.
Ein Problem gibt es aber noch. Das löchrige deutsche Mobilfunknetz.
Genau, in Deutschland ist es in Teilen nicht ganz so einfach, das ist richtig. Bevor wir eine Strecke übernehmen, wird die natürlich dutzende Male mitgefahren, da werden Daten gesammelt. Wir haben einen Netzwerkingenieur bei uns, der guckt sich jeden Schritt an, der guckt sich Grenzübergänge an, Brückendurchfahrten, Schleusendurchfahrten und konfiguriert das Netz entsprechend oder die Netzauswahl entsprechend vorher, sodass wir immer ein stabiles Netz gewährleisten können, sonst können wir keine Kontrolle übernehmen.
Auch Rupert Henn hatte in seinen Versuchen mit dem Mobilfunknetz zu kämpfen. Einen Abbruch der Datenübertragung hält er für das größte noch verbleibende Sicherheitsrisiko.
Denn die Frage ist, was passiert, wenn die Verbindung wirklich mal zusammenbricht, das System nicht mehr funktioniert und ich habe eben keinen Schiffsführer mehr an Bord. Ist die Besatzung qualifiziert genug, das zu handeln? Kann die Besatzung jetzt das Schiff zumindest in sicheren Zustand bringen? Und das, glaube ich, ist okay, wenn man das jetzt noch mal 1-2 Jahre testet und Erfahrung sammelt mit dem System und dann natürlich so schnell wie möglich dann in den Regelbetrieb gehen lässt.
Noch läuft der Testbetrieb auf dem Rhein mit einer Sondertransportgenehmigung. Gesetzgebung gibt es für die Fernsteuerung bisher nicht. Die Reedereien hoffen, dass sich das bald ändert und dass sie vielleicht schon nach dem Abschluss der Testphase Anfang nächsten Jahres anfangen können, die Besatzung an Bord zu reduzieren.
Mailin Mattis über ferngesteuerte Frachtschiffe auf dem Rhein. Und hier geht es weiter mit Lucian Haas und den Wissenschaftsmeldungen von heute.
Die Melodien von Popsongs sind im Laufe der Jahrzehnte immer einfacher geworden. Das zeigt eine Studie im Fachjournal Scientific Reports. Forschende aus den USA haben jeweils die Top 5 der US-Charts von 1950 bis 2022 analysiert. Dabei ermittelten sie die Komplexität der gesungenen Melodien auf Basis von 8 Merkmalen der Tonfolgen und rhythmischen Muster. Der erkennbare Trend zu einfacheren Melodien lässt sich teilweise mit dem Aufkommen neuer Musikstile wie Disco und Hip-Hop erklären. Sie weisen per se simplere Melodiestrukturen auf. Andere Aspekte der Musik sollen im Gegenzug komplexer geworden sein. Während früher meist nur wenige Instrumente eingesetzt wurden, verwendet die moderne Popmusik häufig vielschichtige Sounds und Klangmuster.
Für Migräne-Kopfschmerzen gibt es einen besonderen Signalweg.
Im Gehirn gibt es keine Schmerzrezeptoren. Dennoch rufen Migräneanfälle bei Betroffenen durch starke Erregungswellen im Gehirn nicht nur eine sogenannte Aura mit Sehstörung und Lichtblitzen hervor, sondern auch Kopfschmerzen. Ein Forschungsteam aus den USA hat nun herausgefunden, bei einer Aura werden kleine Proteine ins Nervenwasser des Gehirns freigesetzt. Entlang eines bestimmten Nervenstranges finden diese Proteine eine Lücke, um die Blut-Hirn-Schranke zu überwinden. Außerhalb des Gehirns treffen sie dann auf Schmerzrezeptoren und aktivieren diese, was die starken Kopfschmerzen auslöst. Dieser Signalweg aus dem Hirn raus und wieder zurück war bisher unbekannt.
Die Geschichte der Vereisung der Antarktis ist komplex.
Forschende des Alfred-Wegener-Instituts haben erstmals rekonstruiert, wann und wo sich der heutige Eisschild der Antarktis gebildet hat. Dafür haben sie Analysen von Eisbohrkernen und Sedimentproben kombiniert mit Modellen des Klimas und der Dynamik des Eisschildes. Wie sie im Fachjournal Science berichten, begann die Antarktis vor rund 34 Millionen Jahren zu vereisen, anfangs aber nur im Osten des Kontinents. Erst 7 Millionen Jahre später legte sich das Eisschild auch über die Westantarktis.
Kontaktallergien lassen sich mit DNA bekämpfen.
Das haben Forschende der Universität Bonn in Versuchen mit Mäusen herausgefunden. Normalerweise besteht die Erbsubstanz DNA aus einem Doppelstrang. Es gibt sie aber auch als einzelne kurze Stränge, die dann Aptamere genannt werden. Abhängig von ihrer Sequenz können sie sich spezifisch an andere Moleküle anlagern. Die Forschenden haben Aptamere hergestellt, die sich gezielt an bestimmte Immunproteine heften und diese so deaktivieren. Als Salbe aufgetragen, konnten sie bei Mäusen allergische Hautreaktionen reduzieren. Weitere Untersuchungen sollen nun zeigen, ob solche Aptamersalben auch gegen andere Hautkrankheiten helfen.
Weiße Dächer kühlen am besten.
Ein britisches Forschungsteam hat mit einem Klimamodell für London simuliert, wie sich verschiedene bauliche Maßnahmen auf das Stadtklima an besonders heißen Sommertagen auswirken. Es untersuchte unter anderem weiße Anstriche für die Dächer, Dachbegrünungen, mehr Straßenbegrünung und den Einsatz von Klimaanlagen. Das Ergebnis: weiße Dächer schneiden am besten ab. Großflächig eingesetzt, könnten sie die Außentemperaturen in der Stadt um mehr als 1 Grad Celsius senken. Mehr Straßengrün bringt eine Abkühlung um 0,3 Grad. Klimaanlagen kühlen zwar die Innenräume, erhöhen aber die Außentemperatur im Stadtzentrum um bis zu 1 Grad Celsius.
Sternzeit, 5. Juli. Meteoriteneinschlag bei der Beerdigung. Morgen vor 100 Jahren trug man in Johnstown in Colorado einen John Moore zu Grabe. Während des Begräbnisses schlug ein Meteorit wenige Meter neben dem Friedhof ein. In der gesamten Umgebung waren Donner- und Knallgeräusche zu hören, während der kosmische Brocken glühend über den Himmel zog und in mehrere Teile zerbrach, die an verschiedenen Stellen niedergingen. Der Abstand zur Trauergesellschaft war zum Glück groß genug, sodass es nur die Beisetzung des Herrn Moore blieb. Allerdings strömten viele Menschen umgehend zur Einschlagstelle. Das 5 Kilogramm schwere Meteoritenstück steckte etwa einen halben Meter tief in der Erde. Mit den Schaufeln, die aus naheliegenden Gründen griffbereit waren, wurde er, anders als besagter Herr Moore, aus dem Erdreich ans Tageslicht befördert. Die chemische Analyse des Gesteins von Johnstown ergab, dass es sich um ein Stück des Asteroiden Vesta handelt. Es war einst bei einer kosmischen Kollision ins All geschleudert worden und ist schließlich in Colorado niedergegangen. Pro Tag treffen etwa 50 Meteoriten die Erdoberfläche, fast immer unbemerkt. Mehrfach wurden Gebäude beschädigt, aber es ist nicht belegt, dass ein Meteorit jemals Menschen schwer verletzt oder gar getötet hätte. Zum 100. Jahrestag kam jetzt erstmals ein Stück des berühmten Meteoriten wieder nach Hause, wie die historische Gesellschaft des Ortes stolz verkündet. Zudem erinnert ab jetzt ein Denkmal an den himmlischen Moment, als das kleine Johnstown vom großen Kosmos geküsst wurde.
Mit dem Meteoriteneinschlag bei der Beerdigung von John Moore vor 100 Jahren geht diese Ausgabe von Forschung aktuell zu Ende. Mein Name ist Lennart Pyritz. Danke fürs Zuhören und bis bald.